Ja, ich grüße euch ganz herzlich und freue mich, dass wir wieder mal bei euch sein können. Am liebsten würde ich allen die Hand geben, aber dann kann ich nicht mehr predigen. Dann bin ich zu schlapp. Dann, ja, für wen haben wir eben dieses Lied, besonders die letzte Strophe, gesungen? Für den Nachbarn oder für die, die nicht da sind, oder für uns persönlich? Heute, wenn sein Wort dich trifft, singen wir gern für den anderen, ne? Der nicht da ist. Oder die. Aber ich denke, es sollte erstmal für uns sein. Worüber soll ich bei euch predigen? Da habe ich mir den Kopf zerbrochen. Und da dachte ich, das Thema des Sonntags ist ja eigentlich so bekannt, dass man darüber fast gar nicht mehr nachdenkt. Und dann kam ich davon nicht mehr los. Kam einfach nicht davon los. Ich wollte was anderes nehmen, aber ich kam nicht mehr los. Dachte ich, ich muss noch mal darüber gründlich nachdenken. Der Menschen so über die, ja, kann ich vielleicht so sagen, über die größte Such- und Rettungsaktion der Welt. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen oder zu retten, was verloren ist. Da saust ein Rettungswagen durch die Straßen mit Blaulicht und Tütata und das kennen wir. Und ich glaube, inzwischen haben wir uns so daran gewöhnt, dass wir das kaum noch beachten. Obwohl es manchmal da wirklich um Leben und Tod geht. Im März dieses Jahres mussten wir selber den Rettungsdienst in Anspruch nehmen. Und alles musste ganz schnell gehen. Und seitdem höre ich Tütata mit ganz anderen Ohren. Mit Jesus startet Gott die größte Such- und Rettungsaktion der Welt. Sein Rettungswagen fährt durch diese Welt. Der Menschensohn ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Mit welchen Ohren hören wir dieses Wort? Es führt uns in das Zentrum, zu dem Kern, in die Mitte des Evangeliums. Das ist der Kern des Evangeliums. Und er sagt ganz klar, wozu Jesus in diese Welt gekommen ist. Hier schlägt Gottes Herz. Gott auf der Suche nach uns Menschen, nicht der Mensch auf der Suche nach Gott. Das ist nicht so. Gott und Mensch gehören aufs Engste zusammen. Von Anfang an war das immer klar. Aber dann wollte der Mensch nicht mehr unter der Regie Gottes leben. Und darum gibt es das, worüber wir nicht so gerne sprechen, den Tatbestand oder die Tatsache der Verlorenheit. Die Bibel zeigt uns deutlich den Tatbestand der Verlorenheit der Menschen. Eine bittere Tatsache. Für Gott unerträglich. Ein unerträglicher Zustand. Wir gewöhnen uns schnell daran. Wir finden uns sogar damit ab, dass das so ist. Gott niemals. Was den Menschen so verloren macht, was ist das denn eigentlich? Dass er mal da und da ein bisschen daneben tappt? Nein, es ist die Gottesferne. Dass er nicht bei Gott ist, keine Gemeinschaft mit ihm hat. Die Beziehung zu ihm ist gestört oder sogar abgebrochen und abgeschnitten ist er von der Quelle des Lebens und sich selbst überlassen. Das ist das Problem vieler Menschen in unseren Tagen. Und das bedeutet Sünde, Zielverfehlung. Sünde ist niemals zuerst moralisch zu verstehen, sondern nicht bei Gott sein. An dieser Tatsache sind Menschen immer zugrunde gegangen und es wird weiter so gehen, dass sie daran zugrunde gehen. Gott kann zwar ohne uns Menschen sein, wir aber niemals ohne Gott. Der Arzt und Evangelist Lukas schildert diese Tatsache der Verlorenheit, besonders in Lukas 15, ganz besonders, aber auch dieses Wort ist ja, steht ja bei Zachäus und wir kommen schon noch drauf. Jesus erzählt also von dem verlorenen Schaf, das sich von der Herde entfernt hat und verirrt. Es ist nicht mehr da, wo es hingehört. Und dann erzählt er von der verlorenen Silbermünze eigentlich. Sie ist nicht mehr bei dem, dem sie gehört. Sie ist irgendwo, aber nicht da, wo sie hingehört. Und dann die Geschichte von dem verlorenen Sohn, ja besser von den verlorenen Söhnen. Das ist eigentlich unsere eigene Geschichte, die Geschichte der ganzen Menschheit. In der Sündenfallsgeschichte kehrt das wieder oder das ist da zu lesen. Sie macht den Tatbestand der Verlorenheit besonders deutlich. Der Sohn ist nicht mehr beim Vater, nicht mehr dort, wo er hingehört. Zwischen Sohn und Vater klafft ein Riss. Irgendwo hat dem Jüngeren das Zuhause nicht mehr geschmeckt. Frei sein wollte er. Grenzenlos frei sein, nach niemanden sich mehr richten. Immer zu Hause, immer zu gehorchen, immer die Andachten, immer die Ermahnung, immer das fromme Zeug. Da verblödet man doch langsam, so dachte er. Da fühlt man sich wie eingesperrt. Heraus aus der Enge, hinein in die Weite. Selber bestimmen, autonom sein, mit Freunden Feste feiern, ist ja nicht schlimm. Selber bestimmen, das Leben genießen, in vollen Zügen tun und lassen, was einem passt. Das ist seine Devise. Aber ich frage, steckt dieser Drang nicht im Grunde in uns allen? Und dann rempelt er den Vater an, fordert, was ihm gar nicht gehört, reißt an sich und packt seine Sachen und geht für immer. Weit weg vom Vater, aus den Augen, aus dem Sinn, so dachte er. Doch eines Tages wurde es in ihm und um ihn ganz eng. Das Geld war weg, die Freunde waren weg. Einsam verlassen, ohne Perspektive, ohne Hoffnung, landet er schließlich am Schweinetrog. Am Ende. Sünde macht immer einsam. Das Leben selber meistern, das wollte er, ohne den Vater, ohne das Zuhause, ohne Gott. So denken ja viele, ja, in unseren Nachbarschaften wahrscheinlich auch. Aber ohne Gott, und das bitte ich zu hören, wird es irgendwann immer ganz einsam und eng. Spätestens in der Lebenskrise oder ganz spätestens oder viel später noch auf dem Sterbebett. Ich habe das selbst erlebt an Sterbebetten. Ganz eng wird es da. Und dann ist bei Lukas dann noch die Geschichte von dem Oberzöllner Zachäus. Eine Geschichte, die sich auch laufend wiederholt. Zachäus, ein tüchtiger Geschäftsmann. Er hat das Geld geschmeckt. Stinkreich ist er geworden. Fast erstickt er in seinem Reichtum. Aber er ist ohne Gott verloren. In seiner Sehnsucht nach Frieden, nach Hoffnung, nach Halt, wirklich was hält im Leben und im Sterben, klettert er schließlich auf einen Baum. Alle meiden ihn und lachen über ihn. Aber den Zustand der Verlorenheit, den kann man weder mit Geld noch Intelligenz verdrängen. Er bleibt. Doch niemand, und das ist die frohe Botschaft, muss seine Verlorenheit konsequent zu Ende leben. Jesus ist da und er kommt vorbei, er kommt immer vorbei. Ich denke auch heute Morgen. Er ist gekommen, Gott und Mensch wieder zusammenzubringen, eins zu machen, dich und mich. Er ist nicht zuerst gekommen, um eine bessere Welt zu schaffen, wie manche glauben, um eine neue Weltordnung uns zu geben oder Ehen zusammenzuflicken oder den Weltfrieden herzustellen. Nein, als Retter ist er gekommen. Es gibt so viele Menschen, die keine Perspektive haben. Sie wissen nicht, woher sie kommen, wozu sie leben und wohin die Reise schließlich geht. Frag doch mal die Leute hier in der Stadt, ob sie wissen, wo ihre Reise hingeht. Sie klammern sich dann irgendwelche irdischen Hoffnungsseile, die nicht halten. Ihr Blick geht nur bis zum Tod, da ist für sie Schluss. Aber jeder Mensch ist für Gottes Ewigkeit geschaffen. Das steht in der Bibel. Und darum gibt es die Mission Gottes. Es ist seine Mission und sie läuft. Seit dem Ausschluss des Menschen aus dem Paradies ist Gott suchend unterwegs. Die ganze Geschichte des Volkes Gottes ist eine bewegende Geschichte des Suchens und des Findens. Gottes Suche fing bereits im Paradies an, denke ich, das ist uns allen klar. Gott läuft durch den Garten Eden, wo die Menschen sich versteckt haben und fragt, Adam, Mensch, wo bist du? Warum versteckst du dich eigentlich vor mir? War doch immer so toll hier zusammen, nicht wahr? Aber warum versteckst du dich? Warum läufst du vor mir weg? Was willst du? Was willst du ohne mich anfangen im Leben und im Sterben? Wie soll das mit dir weitergehen? Wo willst du eigentlich hingehen? Johannes Busch, ich vergesse diese Predigt nicht. Hat ja gar nicht so weit von hier gewirkt. Also in Witten, da war sein Sitz und er hat einen unerhört gesegneten Dienst getan. Und er hat einmal über Adam, wo bist du, gesprochen. Und dann hat er gesagt, Gott, unser Gott ist ein laufender Gott. Er läuft tatsächlich durch diese Welt. Und dann findet er einen Abraham, dann ein ganzes Volk und dann beginnt eine Geschichte des Heils für alle. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und der suchende Gott verlässt dann den Himmel. Er verlässt sein Vaterhaus und kommt auf diese unsere blutgetränkte Erde. Mit offenen Armen läuft er den Menschen entgegen. Nichts hält ihn zurück. Arm kommt er. Als Kind. Unscheinbar. Niedrig. In der Gestalt eines Sklaven, Philipper 2. Lässt sich verachten und ausstoßen, geht ans Kreuz, geht in die tiefsten Tiefen hinein, in die untersten Orte, bis hinein in die Gottverlassenheit, das heißt in die Hölle. Dann durchbricht er den Tod. Von Bethlehem und Golgatha startet Gott die größte Such- und Rettungsaktion der Welt. Die Menschenfreundlichkeit und Menschenliebe Gottes ist erschienen in Jesus. Und so mischt sich Gott in die Menschheitsgeschichte ein. Er sucht seine verlorenen Söhne und Töchter bis heute. Und er hat es eilig. Es geht um Leben und Tod. Das ist keine Bangemacherei, das ist biblisches Zeugnis. Der erste Adam hat alle Menschen mit in den Tod gezogen. Und der zweite Adam, Christus, will alle ins Leben ziehen, in die Ewigkeit. Er will alle, niemand soll fehlen. Das ist seine Mission. Jesus sucht das verlorene Schaf, die verlorene Silbermünze und er wartet darauf, dass der verlorene Sohn, die verlorene Tochter nach Hause kommt. Er ist der wartende Gott. Darf ich fragen, einfach, ich weiß es ja nicht, ich kenne eure Herzen nicht, darf ich fragen, wie lange Gott vielleicht schon auf dich wartet? Das ist ein Geheimnis, dass er der wartende Gott ist. Für ihn ist jeder Mensch sozusagen eine kostbare Silbermünze. Und jede soll Sohn oder Tochter Gottes sein. So geht er in die armen Viertel dieser Welt, in die Slums dieser Welt. Er will in die Bordelle der Großstädte, in die Chefetagen der Großkonzerne und er sucht Verlorene. Er versucht Verlorene, die sich gar nicht so verloren vorkommen. Er geht zu den Menschen, die im Labyrinth böser Mächte verstrickt sind und in ihrer Schuld gefangen. Der Menschensohn, Jesus, ist der Menschenfreund. Das ist die frohe Botschaft. Jeder kann Kind Gottes werden. Jesus starb dafür. Auf Teneriffa hielt ich ja oft Gottesdienste und in einer Bibelstunde sprachen wir über die Kraft des Heiligen Geistes, über wie der Heilige Geist wirkt und so weiter. Und eine junge Frau, war katholisch, sagte mit einmal, in jedem Menschen sollten wir einen potenziellen Träger des Heiligen Geistes sehen. Das heißt, ein potenzielles Kind Gottes. Sie kam dann selber zum Glauben. Wie sehen wir die Menschen? Wie begegnen wir ihnen? Packt uns noch das Erbarmen, wenn wir daran denken, dass sie eventuell verloren gehen könnten? Ergreifend wird in Lukas 15 berichtet, wie der verlorene Sohn umkehrt und nach Hause kommt. Er fasst einen Entschluss. Nicht mehr so weiter. Ab heute soll es anders werden. Ich will mich aufmachen. Und dann kommt er, macht sich auf. Vater, ich habe gesündigt. Ich habe es nicht verdient, dein Sohn zu heißen. Lass mich nur ein Knecht sein, aber nur bei dir. Kein Versuch, sich zu entschuldigen, sich zu rechtfertigen, herauszureden, zu beschönigen. Kein Versuch, die Schuld bei anderen zu suchen, wie Adam es getan hat. Die du mir da gegeben hast, die ist schuld. Und sie hatte auch eine Ausrede, der ist auch schuld und so weiter und so fort. Das kennen wir ja auch nicht nur in der Politik. Vater, ich bin's. Er kommt mit dem Eigengeständnis der eigenen Schuld. Beschönigt nichts. Da bin ich. Dreckig, wie ich bin. Am Ende. Aber schick mich bitte nicht fort. So, wer so aufrichtig zu Gott kommt, der kommt wirklich nach Hause. Und was tut der Vater? Kein Anpfiff, keine Moralpredigt, nur Freude. Sonst nichts, nur Freude. Mit offenen Armen läuft er dem Sohn entgegen, umarmt ihn, seinen stinkenden Sohn und küsst ihn. So ist Gott. Das ist Gottes Barmherzigkeit und Gnade. Inzwischen sind ja viele verlorene Söhne und Töchter umgekehrt und zum Vater nach Hause gekommen. Und hier sitzen eine ganze Reihe davon. Dahin, wo sie wirklich hingehören. Einer von ihnen ist zum Beispiel der Apostel Paulus, auch ich könnte viele nennen. Ein religiöser Fanatiker, im Grunde ein Terrorist, ein Christenmörder. Und er findet Gnade vor Gott und wurde ein ganz mutiger Zeuge Jesu. Und einer von ganz vielen bin ich selbst. Ich saß auch am Schweinetrog. 1949 hat Gott mich auf Schloss Mansfeld in seine Arme geschlossen und mir meine Schuld vergeben, mein Leben wirklich verändert. Es ist immer ergreifend, wenn ein Mensch zu Gott umkehrt. Wie oft konnte ich das miterleben? Und jedes Mal wird im Himmel ein Fest gefeiert. Jedes Mal bricht die große Freude aus und erfüllt den Himmel. Und da ist noch Zachäus, dieser arme Reiche und reiche Arme, von denen es nicht wenige gibt, reich durch unlautere Geschäfte und dennoch leer, ohne Frieden, so sitzt er auf dem Baum. Das Entscheidende fehlt ihm. War das reine Neugierde, die ihn auf den Baum getrieben hat? Wollte er einfach nur mal zuschauen und gaffen, wie das so viele tun, die Menschen sich das einfach nur mal ansehen wollen oder vielleicht auch den Gottesdienst einfach nur mal ansehen wollen, einfach nur mal gucken. Mehr nicht. Doch er will mehr. Er will Jesus sehen. Was die Leute von ihm halten, ist ihm vollkommen egal. Und dann hört er seinen Namen. Jesus kommt vorbei und er bleibt stehen und er hört seinen Namen. Zachäus, komm schnell herunter. Komm herunter von deiner Höhe. Verlass dein bisheriges Leben, heißt das. Ich muss heute bei dir einkehren. Ich mache etwas ganz Neues. Heute, nicht morgen, bitte. Es soll anders werden bei dir. Wenn Jesus spricht, dann fordert er auch uns immer wieder auf, die bisherige Position, den bisherigen Status quo unseres Lebens zu verlassen. Dann will er immer etwas verändern und neu machen. Und er kennt alle Namen und er ruft immer persönlich beim Namen. Komm herunter. Komm herunter von deinem Baum. Ach ja, der Baum. Vielleicht darf ich das einfach mal so sagen. Auf dem wir so gern sitzen bleiben. Der kann sehr unterschiedlich sein. Es kann die eigene Gerechtigkeit sein, die eigene selbstgemachte und festgefahrene Frömmigkeit. Es kann die Macht der Gewöhnung sein, der Stolz, der Neid, die eigene Ehre, die Unversöhnlichkeit oder unreine Gedanken, Rechthaberei oder verborgene Schuld. Komm herunter, schnell, stell dich auf den Boden der Wirklichkeit. Ich muss heute bei dir einkehren. Darf ich uns fragen, auch die wir Christen sind? Oft wissen wir ganz genau, was bei uns anders werden müsste, was wir verlassen müssten. Aber wir bleiben auf unserem Baum sitzen. Man kann sich so an seine Baumsituation gewöhnen und daran klammern, dass man es selber gar nicht mehr merkt. Jesus bleibt heute vor dir stehen, wie er oft vor mir stehen bleibt und sagt heute. Von Zachäus heißt es, und er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden und Jesus, heute ist diesem Hause Heil widerfahren. Größeres kann man von einem Menschen überhaupt nicht sagen. Heil widerfahren. Und dann räumt Zachäus sein ganzes Leben gründlich auf. Er muss schon viel gehabt haben. Wenn er vierfach zurückgeben will, wo er betrogen hat, und die Hälfte den Armen, also muss doch schon was gewesen sein. Aber er räumt gründlich auf. Und da frage ich mich schon manchmal, ob Christen, als sie ihren Anfang mit Jesus genommen haben oder umgekehrt, als Jesus sie gerufen hat, wirklich gründlich aufgeräumt haben. Die Bibel kennt immer das Heute. Das gilt für uns alle, jetzt. Vielleicht bleibt Jesus heute vor dir stehen. Folgen wir seiner Stimme nicht, geht er weiter. Er bleibt nicht immer vor dem Baum stehen, das muss man wissen. Der Rettungswagen Gottes fährt weiter, wenn wir nicht einsteigen. Und darum ist es wichtig, sich finden lassen, immer neu. Sich von Jesus entdecken und finden lassen, sich nicht mehr verstecken, nicht mehr Ausreden suchen, so wie Adam es getan hat. nichts mehr heimlich halten. Darum geht es. Sich von Gott entdecken und finden lassen, so wie David sich finden ließ. Und dann stand alles vor ihm. Oder Paulus sich finden ließ und viele andere, Luther oder wen auch immer wir nennen. Viele Menschen sind heute auf der Suche nach sich selbst und das oft auf fragwürdigen Wegen. Ich will jetzt nicht über Ehe für alle und so weiter sprechen, was da in unseren Tagen so los ist und so weiter. Darauf gehe ich jetzt nicht ein. Aber sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe, in Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Nur der hat sich wirklich gefunden, der sich von Gott finden lässt. Gottes Mission läuft. Und nun die Frage an uns, ist Gottes Mission unsere Mission? Seine Such- und Rettungsaktion geht weiter. Und jetzt darf ich das mal so sagen. Ganz entspannt könnt ihr euch zurücksetzen, auch ohne uns. Das merken wir in anderen Ländern, das geht alles ohne uns letztlich. Gott handelt auch ohne uns. In China, wo es Millionen von Christen gibt in den Hauskirchen und im Iran oder sonst wo. Aber er will nicht ohne uns. Er will uns dabei haben, dich und mich. Jesus zieht uns in seine Mission hinein, sagt Dietrich Bonhoeffer. Nicht wir ziehen Jesus in unsere Mission. Mission ist immer Gottes Anliegen und Gottes Sache. Und nun sind wir gefragt, ob und wie weit wir in seine Mission uns hineinziehen lassen. Inwieweit es uns ein Anliegen ist, dass verlorene Menschen gesucht, gefunden und gerettet werden. Und jetzt frage ich uns wirklich, ist das wirklich überholt, was ich jetzt hier sage? Sind wir noch überzeugt von der Tatsache, dass Menschen ohne Jesus wirklich ewig verloren sind? Geht uns das noch durchs Herz oder an die Nieren? Jeder steht einmal vor dem lebendigen Gott. Jeder. Die Großen und die Kleinen. Die Christen und Nichtchristen. Jeder steht einmal vor Gott. Und jeder muss ihm Antwort geben. Ich habe kürzlich gelesen, Parzani hat kürzlich gesagt, die Schlussversammlung der Geschichte ist kein Hauskreis, sondern das Weltgericht Gottes. Es ist so. Das ist biblische Botschaft und nicht zum Angstmachen. Im Gegenteil, für mich ist das befreiendes Evangelium, dass nicht ein Mensch ein letztes Wort spricht, sondern unser Herr, der für uns gestorben und auferstanden ist, und er wird gerecht urteilen. Am Ende gibt es aber nur Gerettete und Verlorene, nichts mehr dazwischen. Und ich sage noch einmal, mit Bangemacherei hat das überhaupt nichts zu tun, sondern mit biblischem Realismus. Jeder Mensch braucht Rettung. Ob religiös oder nicht, ob christlich oder atheistisch, spielt keine Rolle. Rettung aus der Gottesferne, darum geht es. Auch christlich, kirchlich kann man weit weg sein von Gott. Das ist so. Das war ich auch. Und wer gerettet ist, der kann gar nicht mehr anders, als Gottes Mission zu seiner zu machen. Gott will nicht, dass wir nur in den Himmel kommen, sondern dass wir andere mitbringen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn hat ja eine Spitze. Im Fokus steht der ältere Sohn, nicht der jüngere. Seinetwegen hat Jesus diese Geschichte erzählt. Nicht der Jüngere ist das Hauptproblem, sondern der Ältere. Immer zu Hause, immer beim Vater, hat sich so daran gewöhnt, immer dabei. Er besucht die Gottesdienste, immer anständig, korrekt, keiner kann ihm etwas nachsagen. Immer denkt er auch an seinen lumpigen Bruder, an die böse Welt, die so Schlimmes tut, und ist dann empört und entsetzt, entrüstet. Wie kann man nur so leben? Wie kann man nur so mit dem Vater umspringen? Umso treuer und frommer wollte er jetzt sein. Doch seine Frömmigkeit ist nichts als erstarrte Religion, Gewohnheit, Routine, Lehr. Sein Herz ist kalt und hart. Das Entscheidende fehlt ihm, die Liebe. Die Liebe zum Vater und die Liebe zu den Verlorenen, ja, die Retterliebe. Danken sollte er, Gott loben. Stattdessen verachtet er seinen Bruder und damit den Vater selbst. Der soll sich doch erst einmal ändern. So einfach geht das doch gar nicht. So einfach kann man doch nicht nach Hause kommen, dachte er. Aber der Vater lässt sich von seinem stinkenden Sohn, darf ich mal so, oder dreckigen Sohn nicht trennen. Er hält keinen Abstand wie der Ältere. Der Himmel jubelt vor Freude, wenn einer aus dem Tode ins Leben kommt. Der Vater veranstaltet ein Fest, aber der eine Fromme freut sich nicht. Der Vater geht zu ihm heraus, eine bewegende Geschichte oder Szene. Der geht zu ihm heraus und bittet ihn hereinzukommen, aber vergeblich. Er weiß gar nicht mehr so richtig zu schätzen, was er an diesem Zuhause hat. Nun die Frage, gibt es das wirklich, eine Frömmigkeit ohne Herz? Eine Frömmigkeit ohne Herz für Verlorene? Wir sollten nicht übersehen, dass Jesus in Lukas 15 zu den Pharisäern und Schriftgelehrten spricht, zur religiösen Elite. Dieser nimmt die Sünder an und ist mit ihnen richtig verächtlich. So hat man es ihm vorgeworfen. Und dieser ist tatsächlich der, der die Sünder annimmt. Aber unmöglich für die Frommen damals jedenfalls. Es war ein Verbrechen. Mit solchem Volk konnte man sich doch nicht einlassen. Aber gibt es das denn wirklich heute, dass fromme Leute sich nicht freuen können, wenn da ein Sünder zu Gott umkehrt? Oh ja, ich habe die Gesichter gesehen. Und nur ein Beispiel, ich habe zum Beispiel evangelisiert im Saarland, hatte eine Evangelisation und Menschen kamen wirklich zum Glauben, darunter eine Frau, die ganz Schlimmes getan hatte und deswegen 10 Jahre nicht mehr schlafen konnte. Und auf dem Heimweg besuchte ich dann noch einen Prediger. Ich erzählte ihm davon. Er hatte auch evangelisiert, aber er freute sich nicht mit. Komisch fand ich. Seitdem war eine Mauer zwischen uns. Wie ist das bei uns? Gott will uns in seine Mission hineinnehmen. Am Arbeitsplatz. Gott will uns in seine Mission hineinnehmen, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, in der Stadt. Nachfolge Jesu ist niemals Privatsache. Nachfolger Jesu sind immer gleich Zeugen Jesu mit einem klaren Auftrag. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Unausweichlich ist das. Ich habe mich als Missionar immer in der Kirche verstanden. Auch in Erkenschwick, darf ich mal so sagen, ja. Und das hat manche geärgert. Will mich darüber nicht weiter auslassen. Aber das war meine Aufgabe. Und darüber haben sich sogar Fromme geärgert. Neik Ripken schreibt ein Buch, er hat ganz viele Länder bereist, besonders hat er die verfolgten Christen besucht und die Untergrundkirche und so weiter. Er schreibt in seinem Buch Gottes unfassbare Wege, viele Christen haben sich so an die Verkündigung von Jesus gewöhnt, dass sie ihre Sprengkraft verloren haben. habt ihr diese Sprengkraft? Die Macht der Gewöhnung raubt uns oft unmerklich diese Sprengkraft, um die es im Grunde geht. Die Sprengkraft des Wortes Gottes, die Sprengkraft des Heiligen Geistes, die Sprengkraft des auferstandenen Herrn, die rettet, nicht unsere Programme. Jesus ist auf der Suche nach verlorenen Menschen. Gehen wir mit? Wo Gott am Werk ist, regt sich immer auch Widerstand. Wenn wir Gottes Mission mit Gottes Mission ernst machen, dann müssen wir immer mit einer Gegenmission Satans rechnen. Das ist normal. Solange die Gemeinde Jesu aber wirklich ruhig schläft, bleibt Satan ruhig und ist arbeitslos, darf ich mal so sagen? Machen wir ihn nicht arbeitslos. Sobald aber die Gemeinde oder Gott seine Leute wirklich wach macht, erwacht auch der Böse und hat alle Hände voll zu tun, nämlich um Gottes Werk wieder zu zerstören oder zunichte zu machen. Das sehen wir in der Bibel bei Nehemia. Wir lesen gerade im Hauskreis Nehemia ein packendes Buch. Da fangen die an zu bauen und sofort kommen die Feinde. Sofort. Sind hellwach. Machen wir die Feinde Gottes ruhig hellwach. Oder die Apostel, sie haben gepredigt, haben gesagt, wir können nicht anders. Und? Dann kam Gegenwind. Ist normal. Jesus hat seinen Leuten nicht verheißen, dass man immer einen roten Teppich vor ihnen ausrollt. Habe ich auch nie damit gerechnet in der Kirche. Wachet und betet, hat Jesus uns hinterlassen. Manchmal hat man fast den oder kann man den Eindruck haben, darf ich es mal so sagen, als würde Satan den Christen irgendwelche Schlafmittel verabreichen, damit der Kirchenschlaf wirklich auch gelingt. Die Liebe Gottes ist hellwach. Sie ist unsere Rettung. Vergessen wir die Verlorenen nicht. Amen. Amen. 306 wollen wir singen. Beleb dein Werk, o Herr.